Mein Vers heute Morgen stammt aus einem Psalm, aber ich möchte voraus fragen, was macht ihr, wenn es euch nicht gut geht? Beten, oft einen Psalm lesen, manchmal jammern, Musik hören. Aber es gibt verschiedene Möglichkeiten, was man macht. Die einen verkrüchen sich ins Schleckenloch und wollen niemanden sehen und niemanden hören. Andere lenken sich ablenken mit mehr oder weniger gescheiten Dingen. Wisst ihr, was die Bibel sagt? Sprüche 31, Vers 6 steht ein ganz gefährlicher Vers. Gebt Rauschtrank den Mutlosen und Wein den Verbitterten. Aber ich glaube, das ist der einzige Vers. Nein, es gibt noch einen zweiten Vers, wo jemand aufgefordert wird, Wein zu trinken. Das war der Mitarbeiter von Paulus, der Timotheus, der hatte Magenprobleme gehabt. Und damals hatte das Wasser einfach nicht die Qualität gehabt, wie wir es haben. Und darum hat er ihm gesagt, trink ein wenig Wein um deines schwachen Magens willen. Also ein bisschen weniger Wasser, ein bisschen mehr Wein. Aber sonst ist die Bibel eigentlich ziemlich klar, was so Wein trinken betrifft, zum Beispiel Sprüche 20, Vers 1, heisst, der Wein macht Spötter und starkes Getränk macht wild. Wer davon taumelt, wird niemals weise. Oder Sprüche 23, sieh den Wein nicht an, wie er so rot ist und im Glas so schön steht. Er geht glatt ein, aber danach beißt er wie eine Schlange und sticht wie eine Otter. Oder noch ein letzter Vers, Paulus sagt im Epheserbrief, sauft euch nicht voll Wein. Und der Luther sagt dann, daraus ein unordentliches Wesen folgt. Das ist nicht ganz modernes Deutsch, aber ich glaube, wir verstehen, was damit gemeint ist. Jakobus 5, Vers 13 heißt: leidet jemand, der bete? Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen? Und Psalmlesen ist tatsächlich etwas, das hilft. Nicht nur, wenn es einem gut geht, sondern auch, wenn es einem schlecht geht. Man spürt irgendwie den Psalmen, die Menschen, die Psalmen geschrieben haben, der grosse Teil ist ja vom König David, aber nicht nur, die sind auch durch ganz schwere Zeiten durchgegangen. Und die jammern auch. Es gibt Klagepsalmen. Ach Herr, wie lange noch, oder? Und wenn man so Sachen liest, merkt man, ich bin nicht ganz allein mit meiner Not. Es gibt andere, die auch Nöte haben und Nöte hatten und das aufgeschrieben haben. Ich sage immer wieder, als Christen sollten wir abergläubisch sein. Aber abergläubisch im Sinn der Psalmen. So in dem Sinn, Herr, mir geht es schlecht, aber ich vertraue auf dich. Den Aberglauben müssen wir haben. Herr, du siehst meine Not, aber ich setze mein Vertrauen auf dich. Den Aberglauben, den müssen wir haben. Nicht den Aberglauben, was du mit Zahl 13 und schwarzen Katzen und solchen Sachen. Es ist hilfreich, wenn man Psalmen liest. Psalmen geben auch Wegweisung. Und zum Beispiel einmal die Aufforderung, lobe den Herrn, meine Seele. Manchmal muss man Selbstgespräche führen und seiner Seele sagen, lobe den Herrn, meine Seele. Muss sich zu sich selber, zu seiner eigenen Seele reden. Ein schöner Vers, und über den möchte ich heute Morgen predigen, steht in Psalm 37, Vers 5, Luther-Übersetzung, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Der frühere Vorsitzende von der Freien Evangelischen Gemeinde in Deutschland, der Peter Strauch, hat einen Kanon komponiert und tut den Vers so übersetzen: Wälze die Last deines Weges auf den Herrn. Und das ist tatsächlich vom Hebräischen her richtig. Dort steht das Wort, man soll den Weg auf den Herr wälzen, man soll auf den Herr rauen. Man soll die Last vom Weg am Herr anvertrauen. Und da gibt es ja andere Bibelworte, die das Gleiche sagen, wie Psalm 55, Vers 23. Wirf dein Anliegen auf den Herrn, der wird dich versorgen und wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen. Oder 1. Petrus 5, 7, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Das Problem, das ich einfach habe, ich bin ein ganz schlechter Bauwerfer. Ich irgendwie werfen, das ist irgendwie nicht mein Ding. Und manchmal habe ich den Eindruck, bei der Sorge ist das auch so. Dass ich manchmal nicht weiss, wie muss ich jetzt diese Sorge auf den Herr werfen. Das ist manchmal nicht ganz einfach. Kennt ihr wahrscheinlich auch schlaflose Stunden in der Nacht? Wenn ich aber Schwierigkeiten und Probleme sehe, wissen Sie, einschlafen ist bei mir nie ein Problem. Oder kaum einiges Problem. Aber wenn ich Schwierigkeiten habe, dann wache ich am Morgen um 3 auf und bin nachher wach bis etwa um 5, 6, wo ich dann etwas aufstehe. Und dann könnte ich dann wieder schlafen. Ich denke, das wissen wir alle um die Schwierigkeiten. Und auch wenn wir uns bewusst sind, dass unser Klagen und unsere Nöte manchmal auf einem Niveau sind, wo andere Worte sagen, also deine Probleme möchte ich ja haben. Aber der Benny Chapelle hat die Ukraine erwähnt. Oder? Also ganz viele Leute würden gerne unsere Probleme nehmen, wenn wir dafür ihre Worte nehmen. Das geht oft nicht. Oder meistens geht nicht. Das Problem ist ja einfach, denkt es mir, wir wissen, dass Gott nichts unmöglich ist. Er kann alles. Aber wir sind nicht sicher, ob er das, was er machen kann, auch wirklich macht bei uns. Es ist nicht eine Frage, ob er es kann oder nicht kann. Er kann alles. Aber greift er in meiner Situation ein? Und wir wissen von Zeiten, wo er uns einfach durchs dunkle Tal lässt gehen. Wo wir beten und rufen. Und wir fragen uns, Herr, wo bist du? Auch das haben die Psalmisten erlebt. Das ist übrigens der sogenannte Fels des Atheismus. Das Hauptargument vom Atheismus ist, wenn es einen guten Gott gibt, wieso sieht es denn so aus auf dieser Welt, wie es aussieht? Wieso greift er nicht ein? Wieso packt er einen Putin nicht einfach am Kragen und schüttelt ihn mal recht? Und andere, die es nötig hätten. Wir haben Gott nicht im Griff. Das Ziel der Magie ist, Gott irgendwie in den Griff zu bekommen. Und wer Christ ist, der weiß, Gott ist souverän. Er kann eingreifen. Und wir haben schon sehr oft erlebt, dass er eingreift. Aber manchmal lässt er einfach erstaunlich viel zu. Wir können Gott nicht kaufen, nicht mit Brüllen, nicht mit Beten, nicht in dem, dass wir uns für Gottes Reich engagieren. Ich sage immer wieder, Gott ist mir nichts schuldig. Wie viele Regio-Zeitungen, die ich auch verteilt habe und was ich alles gemacht habe für ihn. Ich bin Gott gegenüber der Schuldner. Er ist mir nichts schuldig. So viel Gutes, das ich auch mache. Befiehl dem Herrn deinen Weg. Was das heisst, kommt vielleicht im zweiten Teil besser zum Ausdruck. Und hoffe auf ihn. Das Wort Hoffnung in unserer Sprache deutet mehr Unsicherheit an. Wir hoffen, dass morgen schön Wetter ist. Wir hoffen, dass es endlich wieder mal regnen kann. Wir hoffen, dass dieses und jedes passiert. Das heisst, hoffen im deutschen Sprachgebrauch hat mehr etwas mit Wünschen zu tun. ich hätte es gern, aber ich habe nicht die Möglichkeit, diesen Wunsch jetzt mehr zu erfüllen. In der Bibel bedeutet das Wort Hoffnung etwas anderes. Wenn man das Wort Hoffnung in der Bibel studiert, dann merkt man, da ist nichts von Unsicherheit da. Sondern das Wort Hoffnung hat mehr etwas mit Vertrauen zu tun. Das kennen wir auch in unserem Sprachgebrauch. Wenn man von einer Frau sagt, sie sei guter Hoffnung, dann hofft sie auch nicht, dass sie schwanger wird. Sie ist schwanger. Und die Bibel sagt in Römer 8, Vers 24, denn wir sind gerettet auf Hoffnung hin. Also wir sind gerettet, wir vertrauen darauf, dass wir erlöst sind, dass Jesus uns unsere Sünden vergeben hat, dass wenn wir einmal vor dem Himmelstor stehen, dass nicht die Sündenfrage irgendein Problem wird sein, weil Jesus Christus für uns gestorben ist. Wir sind gerettet auf Hoffnung hin. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung, denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Also wenn das Bibel das Wort Hoffnung braucht, dann will sie einfach da damit sagen, es ist etwas da, wo wir eigentlich ganz sicher werden erreichen, aber wir sind noch nicht dort. Aber nicht, weil es unsicher ist. Es ist absolut sicher. Wer Jesus Christus sein Herz aufgenommen hat, wer Jesus Christus nachfolgt, wer Jesus Christus liebt, der wird einig bei Jesus sein. Im Hebräischen wieder, Luther übersetzt, hoffe auf ihn. Im Hebräischen steht eigentlich das Wort Vertrauen und vertraue auf ihn. Und so übersetzt auch zum Beispiel die Elberfelder Übersetzung. In der Bibel wird Gott oft als ein Fels bezeichnet. Nicht als ein Stein. Als ein Fels. Und damit will ich sagen, etwas, das unbeweglich ist. Wir haben es gesungen in einem Lied. Was du sagst, bleibt. Bleibt für alle Zeit. Gott ist ein Gott, wo es sich lohnt, sein Vertrauen auf ihn zu setzen. Der Luther hat ein Choral dichtet, was heißt, ein feste Burg ist unser Gott. Ein gute Wehr und Waffen. Also Gott ist absolut zuverlässig. An Gott glauben heißt nicht glauben, dass es einen Gott gibt. Das ist das Vernünftigste in meinen Augen, was man machen kann. Glauben, dass es einen Gott gibt. Aber das ist noch nicht Glauben. Glauben heißt auf ihn vertrauen. Im christlichen Glauben geht es um eine Beziehung. Und zwar um eine Vertrauensbeziehung. Wenn man von einem Menschen, von zwei Menschen sagt, sie leben in einer Beziehung, dann denke ich, ist Vertrauen ein wichtiger Bestandteil von dieser Beziehung. Weil wenn sie einander nicht wollen, vertrauen, will man auch nicht sagen, sie leben in einer Beziehung. In jeder Ehe ist Vertrauen wichtig, dass der Mann der Frau kann vertrauen, die Frau am Mann kann vertrauen. Christlich Glaube hat etwas mit Vertrauen zu tun. Und der Teufel hat ja die Vertrauensbeziehung zerstört. Er hat Adam und Eva Zweifel ins Herz gesagt und sie gefragt hat, ja, meint ihr wirklich, Gott ist ein guter Gott, wenn er euch doch verbietet, von diesem Baum zu nehmen? Und Eva hat gefunden, ja, das ist eigentlich wahr. Wieso dürfen wir von diesem Baum nicht nehmen? Und der Teufel hat es geschafft, die ganze Konzentration von der Tausende von Bäumen, die sie wahrscheinlich hatten, auf den einen Baum zu richten, den sie nicht dürfen. Dabei dürfen sie von allen anderen Bäumen nehmen. Und so hat der Teufel eigentlich Misstrauen in unsere Beziehung zu Gott hineingesagt. Und Jesus ist gekommen, für diese Beziehung wiederherzustellen, das Vertrauen wiederherzustellen, zu sagen, Gott ist ein Vater, Gott hat uns lieb, Gott möchte in einer Beziehung zu uns leben. Und auch an Jesus glauben heisst letztlich nicht einfach glauben, dass es ihn gegeben hat, sondern ihm voll und ganz vertrauen. Für das Leben, dass er der gute Hirte ist, dass uns niemand aus seiner Hand reissen kann, dass das, was er auf Golgatha gemacht hat, reicht, damit die in den Himmel kommen. Dass er gegangen ist, für einen Platz im Himmel vorzubereiten, wie wir das gerade am Donnerstag gehört haben. Gott ist ein Gott, wo wir dürfen wissen, er kennt uns. Das vorletzte Lied, das wir gesungen haben, gehört zu meinen Lieblingsliedern. Herr, ich komme zu dir und ich stehe vor dir, so wie ich bin. Eigentlich müsste man singen, so sitze ich vor dir, wie ich bin. Wir stehen die Augen nicht. Das nochmal nebenbei. Meine Sorgen sind dir nicht verborgen, denn du sorgst für mich. Gott ist ein Gott, wo, und jetzt komme ich zum dritten Teil, wo es wird wohl machen. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. Das ist eine Verheißung, das ist ein Versprechen vom Wort Gottes. Wörtlich heisst es, er wird handeln. Meine Angst ist einfach manchmal, dass er nicht ganz so das macht, was ich gerne hätte. Aber das dürfen wir lernen, zu vertrauen, dass er es recht macht. Wir haben immer oder oft müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht das Schwärzeste ausmalen. Ich hatte einen Bruder in einer Gemeinde, wo ich früher war. Er war ziemlich stark depressiv. Und er hat mir eigentlich erzählt, was ihm sein gläubiger Psychiater hat gesagt. Der Psychiater hat ihm gesagt, er habe ein Katastrophendenken. Das heisst, er tut sich immer das Schlimmste ausmalen, was könnte kommen. Das ist Katastrophendenken. Kennen Sie das? Das Katastrophendenken. Ich meine, es ist ja gut, wenn wir uns überlegen, was wäre vielleicht der schlimmste Fall und vielleicht überlegen, kann ich etwas machen. Aber wenn wir uns immer von dem einnehmen, glaube ich, sind wir nicht auf einem guten Weg. Vorausschauen ist gut und kann energiesparend sein, nicht nur beim Autofahren. Aber wir wollen nicht immer das Schlimmste im Auge haben und vor allem, wenn wir einfach darauf vertrauen, er wird es wohl machen. Ja, schon manchmal bin ich in Situationen drin, wo ich eben auch so ein Katastrophendenken habe entwickelt. Und ich habe dann auch so gebetet, Herr, und wenn es wirklich so schlimm kommt, bin ich mir vorstellen, dass es kommt. Danke, dass du dann trotzdem bei mir bist. Danke, dass du trotzdem bei mir wirst sein. Er wird es wohl machen. So meine Erfahrung in meinem Glaubensleben ist, dass die Reife nicht so schön schräg aufgeht, sondern dass es Stufen macht. Mit der Reife. Dass Gott manchmal Sachen zulässt in unserem Leben, für uns quasi wie auf einen Tritt höher zu bringen. Das sind manchmal schwierige Sachen. Aber eins dürfen wir wissen, er ist da. Das heisst in Jesaja 55, seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Und manchmal lässt er auch gewisse Sachen zu in unserem Leben, wo wir nicht verstehen, wieso dass er das zulässt. Er ist doch Gott, er könnte doch eingreifen. Und da muss ich sagen, seine Wege sind höher als unsere Wege, seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Aber eins dürfen wir wissen, er meint es immer gut mit uns. Er hat die besten Absichten mit unserem Leben im Sinn. Das Lied, das wir gesungen haben, vorher, Geh aus, mein Herz und suche Freude, ist ein Lied von Paul Gerhardt. Paul Gerhardt hat von 1607 bis 1676 gelebt. Er ist in der Wirre vom 30-jährigen Krieg aufgewachsen, 1618 bis 1648. Seit 1648 ist die Unabhängigkeit von der Schweiz vom Deutschen Reich garantiert, nicht von 1291, er ist 1648, nebenbei schnell. Und ich habe euch da ein Bild mitgebracht, wo er gelebt hat. Er ist dort, wo der Stern ist, aufgewachsen. Und das Bild zeigt uns die die grausamen Verluste im 30-jährigen Krieg. In den blauen Gebieten sind mehr als 66% der Bevölkerung umgekommen. Durch den Krieg oder durch Seuche. In den grauen Gebieten sind es immer noch 33% gewesen. Also gerade Rheinland-Pfalz zum Beispiel war so entvölkert gewesen, da sind Bauern aus Österreich und der Schweiz, die nicht so betroffen sind von diesem Krieg, ausgewandert dorthin. Und wisst ihr, wenn es in der Offenbarung aber heisst, von schrecklichen Gericht, ein Viertel der Menschheit, ein Drittel der Menschheit, ich glaube nicht, dass die Offenbarung irgendwie eine Zeit prophezeien, die noch vor uns steht. Sondern ganz, ganz vieles ist passiert. Ich glaube, dass die Offenbarung Zeit beschreibt zwischen der Himmelfahrt von Jesus und seiner Wiederkunft. Und in dieser Zeit sind grausame Sachen passiert. Der 30-jährige Krieg ist ein Beispiel. Und ich muss es mal vorstellen, oder? Also wenn von 100 Einwohnern 66 einfach gestorben sind, nicht mehr da, nur noch 33. Da hat es Dörfer gegeben, da hat kein Knochen mehr gelebt. Da war niemand mehr da gewesen, alle gestorben. Und der Paul Gerhard hat in dieser Zeit gelebt, 1607, also 11 Jahre vor dem Ausbruch vor dem Krieg, ist er auf die Welt gekommen. Er hat erst 1651, als er 44 war, ist er als Pfarrer ordiniert worden. Mit 44. Er war vorher Hauslehrer und so Verschiedenes gemacht. Ist dann eben als Pfarrer eingesetzt worden, südlich von Berlin. Hat mit 48 endlich können heiraten. Ist dann später nach Berlin gekommen. Und der Pfarrer, der hat gemerkt, er ist quasi nach dem 30-jährigen Krieg Pfarrer geworden, der hat gemerkt, ich muss den Leuten am Sonntag am Morgen nicht nur gute Predigten haben. Ich muss ihnen Lieder geben. Lieder, die sie nachher durch den Alltag begleiten. Und so hat er über 80 Lieder gedichtet. Und das eine Lied «Befiehl du deine Wege», Psalm 37, Vers 5, ist neben dem Choral von Luther, ein fester Burg ist unser Gott, der bekannteste deutsche Choral. Er hat schwere Zeiten durchgemacht. Er hatte 5 Kinder gehabt, aber 4 von denen sind sehr jung gestorben. Nur ein Sohn hat ihn überlebt. Seine Frau ist 13 Jahre nach der Hochzeit gestorben. Und sie ist in schwere Depression gekommen. Ich habe nicht gelesen, warum, aber möglicherweise hängt es mit dem Verlust von diesen Kindern zusammen. Sie ist depressiv geworden und in dieser Zeit hat Paul Gerhard das Lied gedichtet, Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt, der allertreuesten Pflege des, der den Himmel lenkt, der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Und das Lied hat Jeans, nachdem was ich gelesen habe, seiner Frau aus der Depression rausgeholfen. Das Lied, ich habe es auf dem Blatt, auf der Rückseite, abgedruckt. Das hat, wie viele von seinen Liedern, viel Strafen. Das Mal sind es nur 12. Das andere Lied, «Geh aus mein Herz», hat glaube ich 18 gehabt. Nur so nebenbei. Es gibt eine Möglichkeit, dass man solche Lieder, alle Strafen kann durchsingen, ohne dass sie verleidet. Man muss einfach eine Strophe singen, die nächste Strophe liest jemand, dann kann die dritte singen und so kommt man dann das Lied durch. Es gibt so böse Zungen, die sagen, die moderne christliche Musik, die besteht da drin, dass man eine Strophe 18 Mal singt. Und früher haben die Lieder eben 18 Strophen gehabt, unterschiedliche. Vielleicht ein bisschen böse, aber manchmal hat es ein bisschen etwas. Da spürt man, da ist ein reicher Schatz drin. Und ihr seht, immer das erste Wort oder die ersten 2 Worte sind fest gedruckt. Und wenn ihr das alles lesen, immer die ersten, das fett gedruckte, dann kommt raus, befiehl dem Herrn dein Weg und hoff auf ihn, er wird's wohl. Und dann hat er ein bisschen künsteln müssen, weil das Wort machen hat er nicht reingebracht und hat dann geschrieben, mach end. Das ist das wunderbare Lied von Paul Gerhardt. Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt. Die modernen Lobpreismusiker, die modernen christlichen Lieder hier machen, die haben realisiert, dass die alten Lieder in der Gemeinde nicht mehr gesungen werden. Und haben gefunden, das ist eigentlich schade. Es gibt einfach Lieder, die weiter gesungen werden sollten, die nicht dürfen verschwinden aus dem Schatz der Christenheit. Und sie haben sich, abgesehen von Advent und Weihnachten und Ostern, haben sie 36 Lieder herausgesucht, wo sie das Gefühl haben, das sollte in der Gemeinde weiterhin gesungen werden. Nicht nur «Grosser Gott, wir loben dich», das singen wir etwa mal. Ich habe noch die Liste mitgebracht. Die Gelben, das sind Lieder von Paul Gerhardt. 6 von diesen 36 Lieder stammen von Paul Gerhardt. Und das eine oder andere Lied werdet ihr wahrscheinlich kennen. Das sind die Lieder, wo selbst moderne christliche Musiker das Gefühl haben, die Lieder, die müssen weiter gesungen werden in der Gemeinde. Und ich wünschte mir, dass die auch bei uns einen Platz worden finden, mehr in unserem Liederrepertoire. Zum Schluss, wenn wir jetzt das Lied singen, befiehl du deine Wege, allerdings nicht alle 12 Strophen, sondern die, die ich eingerahmt habe. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir dürfen wissen, du bist ein Gott, der unseren Weg kennt. Du weißt, was jedes zu tragen hat, was jedes auf seinem Weg hat, da Schwierigkeiten. Lass uns immer wieder den Blick zu dir erheben. Und schenk, Herr, dass wir das Vertrauen einfach nicht verlieren. Dass wir dir vertrauen, dass auch wenn es nicht so kommt, wie wir es gerne hätten, führst du uns durch raue Wege, so gibst du uns die nötige Pflege, heisst es. Danke, dass wir dürfen wissen, du bist mit uns. Mit jedem Einzelnen da von uns. Du weißt, was jedes trägt. Amen.